Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinsch am Mikrofon herzlich willkommen. Glauben Sie, dass Sie selbst über Ihr Leben bestimmen können? Das stimmt nicht. In ganz vielen Bereichen entscheiden Computer über Sie. Und zwar nicht nur in gruseligen Science-Fiction-Filmen, sondern im ganz schnöden Alltag. Es sind Computerprogramme, die zum Beispiel darüber entscheiden, ob Sie einen Kredit bekommen oder ob Sie vertrauenswürdig genug sind, um im Internet per Rechnung bezahlen zu dürfen. Wir schauen uns den Algorithmus, der dahinter steckt, genauer an.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 4. Der Bewerter.
Der sogenannte Scoring-Algorithmus wird zum Beispiel von der Schufa eingesetzt, wenn sie Bonitätsauskünfte erteilt. Katharina Barley, die Bundesministerin für Verbraucherschutz, sagte Ende letzten Jahres dazu, Zitat, jeder muss das Recht haben zu erfahren, welche Merkmale in die Berechnung der Bonität eingeflossen sind und wie diese gewichtet werden. Die Organisation Algorithm Watch sieht das genauso und will Licht ins Dunkel bringen. Piotr Heller hat mit einem der Experten dort gesprochen.
Scoring ist per se nicht schlecht. Die Frage ist eben, wie steht die gesellschaftliche Kontrolle darüber aus?
Lorenz Matzat von Algorithm Watch spricht einen wichtigen Punkt bei Scoring-Algorithmen an. Algorithmen kennen erstmal keine Vorurteile, keine Sympathien und unterliegen keiner Tagesform. Sie könnten Menschen also im Prinzip objektiv beurteilen und werden bereits vielerorts eingesetzt. Im Onlinehandel entscheiden sie, wer auf Rechnung einkaufen darf und wer nur gegen Vorkasse. Bei großen Unternehmen sortieren sie Bewerber vor. In den USA hat ein Algorithmus in den letzten 20 Jahren die Rückfallwahrscheinlichkeit von über 1 Million Straftäter vorhergesagt. Und in China entsteht ein Sozialkreditsystem, das auf Grundlage des Verhaltens der Bürger über Karrierechancen oder Reisefreiheit entscheiden soll. Das Problem ist aber, die Objektivität dieser Systeme ist nur ein Versprechen, das hart erarbeitet werden muss. Wie funktioniert also das Scoring, etwa am Beispiel der Schufa?
Input.
Was da einfließt offiziell auf jeden Fall, sind Sachen wie, zahlen Sie regelmäßig wegen mir einen Kredit zurück? Haben Sie Rechnungsausfälle?
Die Schufa selbst gibt an, 200 Einzelvariablen verarbeiten zu können. Im Schnitt habe sie pro Verbraucher aber 10 Informationen, mit denen sie einen Bonitätsscore berechnet.
Output.
Der Output bei der Schufa konkret ist eine Zahl, die heißt zum Beispiel 87%. Damit würden Sie zum Beispiel keinen Kredit bekommen, in der Regel. Wenn Sie jetzt online einen beantragen wollen, dann hat diese Online-Bank vermutlich auch, nicht nur, aber auch eine Schnittstelle zur Schufa, wo sie dann anhand Ihrer Adresse abfragt, ob Sie kreditwürdig sind.
Konkret heißt die Methode hinter dem Scoring-Algorithmus logistische Regression. Sie berechnet, wie wahrscheinlich ein Ereignis, etwa ein Kreditausfall, aufgrund verschiedener Variablen ist.
Systemgrenzen.
Wie man so einen Score berechnet, ist kein großes Geheimnis. Dieses Geheimrezept ist eben, welche Daten fließen da ein und wie werden die bewertet? Also welchen Faktor geben die dem Score?
Die Kritik an der Schufa und ein grundlegendes Problem der Scoring-Algorithmen ist nämlich, dass nicht offengelegt wird, wie stark die einzelnen Variablen ins Gewicht fallen. Doch es gibt gute Gründe, diese Informationen unter Verschluss zu halten. Sie sind ein Geschäftsgeheimnis und die Geheimhaltung erschwert es, dass Leute das System austricksen. Auf der anderen Seite macht diese Geheimniskrämerei eine gesellschaftliche Kontrolle der Bewerter praktisch unmöglich. Die Experten von Algorithm Watch wollten das gemeinsam mit Partnern ändern und baten Menschen darum, ihnen ihre Schufa-Auskunft zuzuschicken.
Und diese Tabelle haben wir dann ausgelesen, haben eben um demografische Angaben gebeten, wie Alter, Geschlecht, Jahreseinkommen etc. Und haben versucht nachzuvollziehen darüber, wie da vielleicht diese Informationen zustande kommen, ob da eben auch solche Sachen Einfluss haben, wie auch Wohnort, eben Alter und vielleicht auch Herkunft. Das ist uns in dem Grad nicht gelungen, weil wir haben zu wenig Daten bekommen, auch zu wenig repräsentativ. Also wir haben nur einen bestimmten Ausschnitt der Gesellschaft erreichen können.
Hier kommt ein wichtiger Aspekt von Scoring-Algorithmen ins Spiel. Wenn man zum Beispiel nicht will, dass der Wohnort oder die Herkunft bei der Bewertung einer Person eine Rolle spielt, dann reicht es nicht, diese Informationen einfach aus dem Input zu streichen.
Performance.
Das Besondere ist in einer gewissen Weise, dass es auch sogenannte Proxy-Variablen gibt. Das heißt, Sie können anhand bestimmter Anhaltspunkte dann noch einen Schluss auf einen eigentlich nicht angegebenen Anhaltspunkt geben.
So kann etwa die Adresse der Bank Aufschluss darüber geben, wo jemand wohnt. Oder die Körpergröße verrät, ob jemand wahrscheinlich eine Frau oder ein Mann ist. Schwer kontrollierbar wird so etwas, wenn Scoring-Algorithmen mittels maschinellem Lernen selbst festlegen, wie stark sie die einzelnen Variablen gewichten. Denn dabei können sie Vorurteile entwickeln. Ein Beispiel. Der Online-Händler Amazon soll einem System beigebracht haben, Jobkandidaten mit einem einfachen Punktesystem vorzusortieren. Irgendwann habe man aber festgestellt, dass der Scoring-Algorithmus Frauen diskriminiert. Und zwar ohne das Geschlecht der Bewerber zu kennen, heißt es in einem Reuters-Bericht zu dem Thema. Was war passiert? Das System hatte mit Daten der letzten 10 Jahre gelernt, in denen relativ wenige Frauen eingestellt worden waren. Anscheinend hat es sich beigebracht, Hinweise wie die Mitgliedschaft in Frauenvereinen oder Abschlüsse von reinen Mädchenschulen im Lebenslauf als etwas Negatives zu interpretieren. Wie also könnte die geforderte Kontrolle solcher Algorithmen aussehen? Eine Methode sind Audits, bei denen man den Input nur leicht variiert, etwa an Stellen, die auf das Geschlecht hindeuten, und dann schaut, ob das den Output verändert. So kann man prüfen, ob ein Algorithmus diskriminierend ist, ohne im Detail zu wissen, wie er funktioniert.
Piotr Heller über Scoring-Algorithmen. Morgen kümmert er sich an dieser Stelle um Algorithmen, die Computerviren jagen. Wenn man sich in den Alpen umschaut, dann ist unübersehbar, dass die Gletscher schwinden. Dutzende, zum Teil Hunderte von Metern haben sich viele Gletscherzungen in nur wenigen Jahrzehnten zurückgezogen und leere Täler hinterlassen. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Zürich hat jetzt untersucht, wie viel Eis alle Gletscher der Welt zwischen 1961 und 2016 verloren haben und wie stark dieses Eis den Meeresspiegel hat ansteigen lassen. Ich habe den Leiter der Studie, Michael Zemp, gefragt, was dabei herausgekommen ist.
Dabei herausgefunden haben wir, dass über 9000 Milliarden Tonnen Eis verlust gegangen sind. Das entspricht einem Meeresspiegelanstieg von 27 Millimetern. Nun, 9000 Milliarden ist eine große Zahl. Ich habe das mal umgerechnet. Also der Eiswürfel, der da verloren ging, hat eine Größe von ganz Deutschland und das mit einer Dicke von gerade mal 30 Metern. Das ist das Eis, das von 1961 bis heute verloren ging.
Und von welchen Gletschern ging es in erster Linie verloren, kann man das sagen?
Ja, wir haben deutlich gesehen, dass die Regionen, die am meisten dazu beigetragen haben, vor allem die arktischen Regionen sind, wo sehr viel Eis noch liegt, also Alaska, andere Arktisregionen wie die russische Arktis, Svalbard, aber auch die peripheren Gletscher rund um den grönländischen Eisschild herum, also ohne den Eisschild, aber die vielen kleinen Gletscher darum herum. Aber auch auf der Südhemisphäre, die patagonischen Eisfelder gehören zu den Regionen, wo sehr viel Eis verloren ging.
Das sind ja alles Regionen, die sehr abgelegen sind und wahrscheinlich auch sehr schwer zu untersuchen sind. Wie haben Sie diesen Eisverlust feststellen können in diesen Regionen?
Was wir gemacht haben, ist, wir haben die rund 500 Gletscher mit direkten Feldmessungen ergänzt mit Satellitenmessungen. Wir haben sogenannte geodätische Messungen von Satelliten verwendet. Dabei wird die Erdoberfläche digital vermessen und damit können wir dann die Volumenänderung, die Dickenänderung der Gletscher feststellen. Und so konnten wir zusätzliche 19.000 Gletscher mit Messdaten versehen und haben dann die kombiniert mit den Feldmessungen analysiert und das hat uns zu diesem Resultat gebracht.
Sie sagten anfangs, dieser Gletscherverlust, der Eisverlust entspricht 27 Millimetern Meeresspiegelanstieg. Was bedeutet das denn jetzt für den globalen Meeresspiegel? Da sind ja nicht nur die Gletscher als Quelle dabei.
Das ist richtig. Wenn wir jetzt die aktuelle Situation, also über die letzten 10 Jahre gemittelt anschauen, dann beträgt der Meeresspiegelanstieg durch die Gletscher verursacht rund 1 Millimeter. Jetzt beobachtet, auch wieder von Satelliten, wissen wir, dass der Meeresspiegel im Moment etwa 3,5 Millimeter ansteigt. Ein Drittel davon kommt von der Erwärmung des Meerwassers alleine. Dann kommen die Gletscher mit eben dem besagten 1 Millimeter, das ist rund ein Viertel des beobachteten Anstiegs, gefolgt vom grönländischen Eisschild, der etwa gleich viel beiträgt wie die Gletscher, und dann der antarktische Eisschild, der ebenfalls im Westen abschmilzt und etwa 10% dazu beiträgt.
Was bedeutet das denn, wenn Sie sagen, die Gletscher tragen viel, viel stärker zum Meeresspiegelanstieg bei, als man das bislang vermutet hat? Was bedeutet das generell für den Meeresspiegelanstieg? Steigt der dann wesentlich stärker an, als man es vermutet hat?
Ja, wir sprechen hier eigentlich vom Budget des Meeresspiegels. Also man kann einerseits das direkt messen, wie viel der Meeresspiegel ansteigt, und dann kann man eben durch die verschiedenen Komponenten, die dazu beitragen, zusammenrechnen, und dann sieht man, ob diese Zahlen zusammen schön aufgehen. Und dann tun sie eben nicht ganz genau. Und da ist immer die große Frage, wo ist die Lücke, wo wissen wir es noch am ungenauesten? Und da ist sicher unsere neue Gletscherstudie ein Beitrag dazu, besser zu verstehen, woher das ganze Wasser kommt, das die Meeresspiegel ansteigen lässt.
Michael Zemp von der Universität Zürich über den Gletscherverlust der letzten fast 60 Jahre. Heute Mittag ist am Campus der Universität Frankfurt eine Konferenz zu Ende gegangen, in der es um die Zukunft der Eisenbahn ging. Die Fachtagung Eisenbahnrecht und Technik brachte Ingenieure und Juristen, Politiker und Wirtschaftsfachleute zusammen. Maximilian Schönherr war für uns dort.
Die Fachtagung Eisenbahnrecht und Technik war hochkarätig besetzt. Alles, was in Sachen Europa und Deutschland über Bahnbelange entscheidet, kam nach Frankfurt. Elisabeth Werner, Leiterin der Generaldirektion Mobilität und Verkehr bei der Europäischen Kommission, setzte bereits zu Beginn ein Zeichen. Sie forderte das Deutsche Eisenbahnbundesamt und das Verkehrsministerium dazu auf, den raschen Entwicklungen im Straßenverkehr etwas entgegenzusetzen und vor allem den Güterverkehr auf europäischen Schienen attraktiver zu machen. Es ist ein leichtes, einen LKW vom Nordseehafen in den Balkan zu fahren, aber ein Güterzug kann schon an der ersten Grenze aufgehalten werden, wegen fehlender Zulassung für das Nachbarland. Genau hier setzt das Hauptthema der Tagung an. Das sogenannte vierte Eisenbahnpaket, 2016 von der EU beschlossen, bis 2020 in allen EU-Ländern umzusetzen. Es harmonisiert den Schienenverkehr innerhalb der Mitgliedstaaten in allen Bereichen, von der Software über die Antriebstechnik bis zur Sicherheit. Das European Rail Traffic Management System, ERTMS, wird es Stellwerken in Belgien ermöglichen, Züge aus Deutschland zu übernehmen, ohne dass sie anhalten müssen. Die Bahn digitalisiert allmählich ihre weitgehend mechanisch arbeitenden Stellwerke. 27.000 Weichen sind an ein neues Diagnosesystem angebunden und melden ihren Zustand automatisch zurück, etwa ob sie eingefroren sind und das Heizaggregat aktivieren müssen. Die Bahn sparte 40% an Weichenreparaturen ein durch die Digitalisierung. Auch Zukunftsmusik klang in Frankfurt an, etwa Software in Zügen, die mit autonom fahrenden Autos kommuniziert, wenn sie sich Bahnübergängen nähern. Eine Vertreterin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, warnte vor der Hackbarkeit zentraler Infrastruktur. Ein anderes Ziel der Bahn ist es, Strecken mit Dieselloks zu elektrifizieren, um die CO2-Bilanz zu verbessern. Diesen Plan sieht Arndt Stephan, Professor für elektrische Bahnen an der Technischen Universität Dresden, skeptisch.
90% der Verkehrsleistung in Deutschland auf der Schiene werden elektrisch erbracht. Das heißt, wir reden bei der Schiene über einen ganz kleinen Leistungsanteil, der im Moment mit Diesel gefahren wird. Weniger als 10%.
Gerade auf Strecken mit einem geringen Takt von einer oder zwei Stunden ist die Diesellok wirtschaftlich konkurrenzlos. Oberleitungen zu installieren und instand zu halten, bringt einen Aufwand mit sich, der sich laut Arndt Stephan nie rechnen wird. Aus demselben Grund haben es auch alternative Antriebe schwer.
Die Uridee für den Wasserstoff war ja wieder, einen flüssigen Treibstoff zu nehmen, der sich sehr gut transportieren und speichern lässt. Problem bei Wasserstoff für die Eisenbahn ist, die Eisenbahn oder generell der Verkehr hat Lastzyklen, also Beschleunigen, Rollen, Bremsen, wo eine sehr hohe Dynamik drin ist. Und das kann die Brennstoffzelle nicht. Die möchte konstante Leistung fahren. Ja, und deshalb müssen wir auch bei den Wasserstoffzügen eigentlich wieder eine Batterie mitnehmen. Und sofort haben wir zwei neue Technologien an Bord. Und da ist der Markt eben relativ klein für eine relativ komplizierte Technologie.
Der Beitrag von Maximilian Schönherr von der Fachtagung Eisenbahnrecht und Technik. Israel wählt heute ein neues Parlament. Gleichzeitig versucht Israel diese Woche zum ersten Mal auf dem Mond zu landen. Seit dem 22. Februar ist die Raumsonde Bereshit auf dem Weg zum Mond. Ganz schön lange, wenn man bedenkt, dass selbst die Apollo-Astronauten in den 60er und 70er Jahren nur 3 Tage gebraucht haben, um dorthin zu kommen. Aber die Anreise der Israelis war beschwerlich. Und auch die Landung, die am späten Donnerstagnachmittag bevorsteht, wird nicht einfach werden, wie Guido Meyer berichtet.
We are coming up on our first deployment of the night, the SpaceIL Lunar Lander, in just about 10 seconds from now.
Israels Weg zum Mond führte zunächst über Florida. Vom US-Raketenbahnhof Cape Canaveral aus schoss eine Falcon 9 der Firma SpaceX Israels Sonde ins All.
SpaceIL, spacecraft separation confirmed.
And we've got confirmation of separation.
Wenige Minuten nach dem Start trennte sich die Sonde erfolgreich von der Trägerrakete und ist seitdem unterwegs zum Mond.
It's a little bit bright there because of the sun, so it's very difficult to see separation there.
So richtig gut zu erkennen sei die Trennung von Lander und Rakete in der Live-Übertragung nicht, muss die SpaceX-Kommentatorin zugeben, das Sonnenlicht störe. Wie sich kurz danach zeigte, hatte die gleißend helle Sonne im Hintergrund nicht nur die Fernsehbilder gestört, sondern auch die Raumsonde verwirrt.
The problem is with one Star Tracker.
Es gab ein Problem mit einem der Start-Tracker. Das sind Sensoren, die anhand des Sternenlichts die Position der Sonde im All bestimmen. Wir haben ihre Empfindlichkeit offenbar unterschätzt. Gestreutes Licht der Sonne hat sie teilweise erblinden lassen. Daher ist es für uns etwas schwieriger, die Sonde im All zu navigieren.
Somewhat more difficult than what was designed.
Yoav Landsman ist Systemingenieur bei SpaceIL, dem Unternehmen, das Israels erste Mondsonde auf die Reise geschickt hat. Die Probleme mit den Star-Trackern konnten die Ingenieure beheben und auch ein ungeplanter Neustart des Bordcomputers während der Mission richtete keinen dauerhaften Schaden an. Im Gegenteil, jetzt läuft alles sogar besser als gedacht.
The current status is actually better than anticipated.
In langgezogenen Ellipsen hat sich Israels Mondsonde seit Ende Februar spiralförmig dem Mond immer mehr angenähert, daher die lange Anreise. Für einen direkten Schuss zum Mond war die Falcon 9 Trägerrakete nicht schubstark genug. Vergangene Woche dann hatte sich die Sonde dem Mond so weit angenähert, dass seine Schwerkraft sie einfangen konnte. So Jonathan Weintraub, einer der Gründer von SpaceIL.
Auf unserer Umlaufbahn um den Mond warten wir jetzt so lange, bis am vorgesehenen Landeort die Sonne aufgeht. Wir können nicht landen, solange es noch dunkel ist, denn unsere Sonde verfügt über Solarpaneele zur Stromerzeugung. Sie ist also auf das Sonnenlicht angewiesen. Mitten am Tag wollen wir aber auch nicht landen, weil es für unsere Instrumente dann viel zu heiß ist. Deswegen warten wir auf den Sonnenaufgang, wenn die Temperaturen einigermaßen akzeptabel sind.
Während des Abstiegs wird die Sonde ihre Triebwerke als Bremstriebwerke einsetzen. Dann ist die Sonde auf sich allein gestellt und muss die Landung automatisch bewerkstelligen.
Der Mond ist ziemlich weit weg. Funksignale zum Mond und zurück sind einige Sekunden unterwegs. Wenn wir feststellen, dass die Sonde während der Landung in Schwierigkeiten gerät, können wir keinen Joystick hier auf der Erde bedienen, um sie nach links oder rechts zu steuern. Denn wenn wir es sehen, ist es schon zu spät.
Danach soll die Sonde 2 oder 3 Tage lang auf dem Mond Messungen durchführen, bevor die Bordbatterie ihren Geist aufgibt.
Das war ein Beitrag von Guido Meyer. Wie es mit dem Mondflug Israels und mit den Parlamentswahlen ausgeht, erfahren Sie hier im Deutschlandfunk. Wir machen aber erstmal weiter mit den Meldungen und Michael Stang.
Gräserpollen sind die häufigsten Auslöser von Heuschnupfen und Asthma. Trotzdem war bislang nicht bekannt, wann und wo sie in welcher Zusammensetzung auftreten. Ein internationales Forschungsteam hat dies nun an verschiedenen Orten in Großbritannien untersucht. Wie die Forschenden in der Zeitschrift Nature Ecology and Evolution schreiben, nutzten sie für ihre Analyse 2 Markergene im Erbgut der 5 am häufigsten in Großbritannien vorkommenden Gräserpollen. Die Analyse zeigt, dass sich die Zusammensetzung des Blütenstaubs entgegen der bisherigen Hypothesen je nach Ort und Jahreszeit deutlich unterscheidet. Die Studienergebnisse könnten dazu beitragen, in Zukunft genauer Vorhersagen zu treffen, welche Gräserpollen an welchen Orten wann gehäuft auftreten werden.
Gletscher können duften.
Wissenschaftler der Universität von Venedig haben im Schnee und im Schmelzwasser antarktischer und arktischer Gletscher Duftstoffe entdeckt, die aus Kosmetik und Haushaltsprodukten stammen. Wie die Forscher auf der Jahrestagung der Europäischen Geophysikalischen Union in Wien mitteilten, gelangten diese Substanzen wahrscheinlich mit dem Wind über weite Strecken dorthin und sammelten sich dann im Schmelzwasser an. Die gemessenen Konzentrationen sind sehr niedrig. Die Maximalwerte lagen im Mikrogrammbereich pro Liter.
Strom verbessert das Gedächtnis von Senioren.
Zumindest kurzzeitig. Das konnten zwei Neurowissenschaftler der Boston University nachweisen. Für ihre Studie hatten sie 60 bis 76 Jahre alten Senioren eine Haube aufgesetzt, die mit Elektroden versehen waren und stimulierten die Gehirne der Studienteilnehmer. Dies gelang, indem die Wissenschaftler Frequenzen verwendeten, die sie individuell an die Hirnaktivität der Teilnehmer anpassten, um den Rhythmus der für den Arbeitsspeicher zuständigen Hirnregionen zu synchronisieren. Die Senioren mussten dabei Fragen beantworten, etwa ob zwei hintereinander gezeigte Bilder identisch waren oder nicht. Wie die Forscher im Fachblatt Nature Neuroscience darlegen, verbesserte sich die Leistungen der Probanden prompt. Nach rund 20 Minuten erreichten sie sogar ähnliche Ergebnisse wie jüngere Teilnehmer. Der Effekt hielt mehr als 50 Minuten nach dem Ende der Stimulation an. Möglicherweise könnte diese Methode die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung von Demenzpatienten voranbringen, hoffen die Studienautoren.
Forscher züchten ein genügsames Bakterium.
Den biologischen Abbau von Methan schaffen bisher nur wenige Mikroorganismen. Der Bedarf an ihnen ist aber groß, da diese immer wichtigere Akteure für die globale Treibhausgasbilanz werden. Nun berichtet ein Team der Universität Tromsø im Fachblatt PNAS von einem neuen Zuchterfolg. Denn Methylocapsa gorgona, so der Name des Bakteriums, zieht seine Energie aus dem Treibhausgas Methan. Ersten Analysen zufolge ist das spartanisch lebende Bakterium vielseitig. Es kann neben Methan auch Energie aus der Veratmung von Kohlenmonoxid und Wasserstoff gewinnen. Zudem kann es Luftstickstoff fixieren.
Paläontologen entdecken eine neue Menschenaffenart im Museum.
1950 hatte Gustav Heinrich Ralf von Königswald die Urmenschenart Meganthropus paleojavanicus wissenschaftlich beschrieben. Die rund 1 Million Jahre alten Zähne stammten aus Indonesien. Ein internationales Forschungsteam hat diese Zähne aus der Senckenberg-Sammlung nun mit neuen Methoden anatomisch untersucht. Demnach gehörten die Zähne von Meganthropus nicht zu einem Vorfahren der heutigen Menschen, sondern zu einer bislang unbekannten Menschenaffenart. Somit lebten damals auf Java neben Homo erectus mindestens drei weitere Hominiden, legen die Paläontologen im Fachblatt Nature Ecology and Evolution dar.
Ein Roboter hilft bei einer Gebärmuttertransplantation.
In Schweden ist erstmals ein Baby nach einer robotergesteuerten Uterustransplantation geboren worden. Die Gebärmutter war einer Frau mithilfe einer sogenannten Schlüssellochoperation entnommen worden, bei der ein Chirurg die Bewegungen eines Roboterarms steuerte. Anschließend setzten die Mediziner das Organ der Empfängerin, der Tochter der Spenderin, ein. Nach einer künstlichen Befruchtung kam nun ein gesunder Junge zur Welt. Ziel dieser Methode ist, die Operationszeit der Entnahme zu verkürzen und den Eingriff weniger belastend für die Spenderinnen zu machen. Künftig soll auch das Einsetzen der Gebärmutter mithilfe eines Roboters durchgeführt werden.
Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
Sternzeit 9. April. Die glorreichen Mercury 7. Im Oktober 1958, nur wenige Tage nach der Gründung der Agentur, beschlossen die NASA-Verantwortlichen das Projekt Mercury. Es ging darum, einen Menschen in eine Erdumlaufbahn zu bringen, ihn Erfahrungen im All sammeln zu lassen und wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. Dem Auswahlkomitee war sofort klar, dass die Anforderungen an Astronauten denen von Testpiloten beim Militär ähneln. Auf die Ausschreibung hin gingen mehr als 500 Bewerbungen ein. Schließlich hatten sich 18 Kandidaten als grundsätzlich tauglich qualifiziert. Heute vor 60 Jahren verkündete die NASA-Arbeitsgruppe, welche 7 Astronauten sie für das künftige Mercury-Programm ausgewählt hat. Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Walter Schirrer, Alan Shepard und Deke Slayton. Sie alle sind ins All geflogen. Alan Shepard ist 1961 als erster US-Bürger in den Weltraum vorgedrungen. Das war nur ein kleiner Hüpfer von 15 Minuten Dauer, aber dafür flog er später noch zum Mond. John Glenn war 1962 der erste Amerikaner in einer Erdumlaufbahn und ein Vierteljahrhundert später der erste Weltraumtourist an Bord einer US-Raumfähre. Gus Grissom ist 1967 bei einem Test am Boden in der Apollo-Kapsel verbrannt. Die Arbeit der Mercury 7 war die Voraussetzung für die Projekte Gemini und Apollo. Ohne die tapferen 7 hätte Neil Armstrong vor fast 50 Jahren nicht seinen Fuß in den Mondstaub setzen können.
Und am Donnerstag dann vielleicht die ersten Israelis. Das war Forschung aktuell für heute mit Monika Seinscher am Mikrofon. Um 17.05 Uhr erwartet Sie hier meine Kollegin Ursula Mense zur Sendung Wirtschaft und Gesellschaft und kümmert sich unter anderem darum, dass Bayer 4.500 Stellen streichen will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.